Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören Gottes Wort für den heutigen Sonntag, Reminiscere aus Johannes 3, die Verse 14 bis 21. Jesus Christus spricht, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn allzu hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Worüber spricht Jesus hier? Unser Text enthält den wohl bekanntesten Vers der ganzen Bibel. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jesus thematisiert hier, spricht hier seine Lebenshingabe für uns an, seinen Tod am Kreuz für uns. Jesus spricht vom Glauben. Diese Verse aber haben noch ein zweites Thema. Ich weiß nicht, ist Ihnen aufgefallen, wie oft in diesen Versen das Wortfeld richten oder Gericht vorkommt? Viermal spricht Jesus davon, dass er richtet bzw. Gericht hält. Ja, Jesus ist der Richter. Ein Gedanke, der ebenfalls im Zentrum unseres Textes steht. Und doch kein so populäres Thema des christlichen Glaubens. Dabei bekennen wir jeden Sonntag und haben das auch gerade im Glaubensbekenntnis getan, dass Jesus Christus wiederkommt, zu richten die Lebenden und die Toten. Dass Jesus richtet, dass er uns richtet, mich richtet, das schieben wir gerne an den Rand. Doch dann ergeht es uns so wie jenem Mann, der in seiner großen seelischen Not zu seinem Therapeuten kam. Jeden Abend vor dem Schlafengehen, so sagt er ihm, sehe ich unter meinem Bett eine riesige Schlange und ich bekomme furchtbare Angstzustände. Können Sie mir irgendwie helfen? Der Therapeut lächelt milde und sagt, jeden Abend, bevor Sie ins Schlafzimmer gehen, sagen Sie doch einfach laut, da ist keine Schlange, nein, da ist keine Schlange. Nach 14 Tagen wird das sicher vorbei sein und dann kommen Sie wieder zu mir. Doch als der Patient nach längerer Zeit nicht wiederkommt, ruft der Therapeut bei ihm an. Am Telefon, da meldet sich eine unbekannte Stimme. Der Schulze, der wohnt nicht mehr hier, der lebt nicht mehr. Der ist von einer riesigen Schlange gebissen worden, die unter seinem Bett lag. Eine Anekdote zum Schmunzeln, aber auch eine Anekdote, die uns zum Nachdenken bringen möchte. Die Bibel, sie bezeugt die Wirklichkeit des Gerichtes Gottes. In 4 Gedankenschritten möchte ich dem heute Morgen mit Ihnen nachgehen. Der erste, die erhöhte Schlange, oder es geht nicht ohne das Gericht. gleich am Anfang unseres Textes, da spricht Jesus von der erhöhten Schlange. Er spielt auf ein Ereignis aus der Zeit der Wüstenwanderung Israels an. Das Volk Israel war aus Ägypten ausgezogen und zog jetzt durch die Wüste. Wieder einmal verliert es den Mut, die Geduld. Und so murren die Israeliten gegen Gott. Sie haben genug von dem Manna und dem Wasser. Und so rebellieren sie gegen Gott. Uns ekelt von dieser mageren Speise, empören sie sich. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir in der Wüste sterben? Da schickt Gott Giftschlangen. Wen diese giftigen Schlangen beißen, der stirbt. Jetzt erkennen die Israeliten, dass sie gegen Gott gesündigt haben und bitten Mose, bete für uns zu Gott um Hilfe. Gott erhört sein Gebet und gibt Mose die Anweisung, eine Schlange aus Erz anzufertigen und sie auf einer Stange hoch aufzurichten. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Und so geschieht es denn auch, wer die Schlange ansah, der blieb am Leben. Die Geschichte von der erhöhten Schlange, eine Geschichte von Sünde, genauer gesagt von Misstrauen gegenüber Gott und eine Geschichte der Rettung von Gott, durch Gott, aber auch eine Geschichte des Gerichts. Durch diese Schlangen richtet Gott sein Volk. Wir stoßen hier auf einen roten Faden, der die Bibel von Anfang an bis Ende durchzieht und bestimmt. Es ist nicht egal, wie wir leben und was ich aus meinem Leben mache, wie wir mit unserem Leben umgehen. Hätten wir uns unser Leben selber gegeben, wäre es möglicherweise egal. Dann könnten wir selbst bestimmen, was gut und böse ist. Eigene Maßstäbe entworfen und anlegen für unser Leben. Doch wir haben unser Leben nicht aus uns selber. Wir haben es von Gott. Unser Leben ist so was wie eine Leihgabe Gottes. Er hat uns unser Leben zur Verfügung gestellt. Und in der Bibel entdecken wir jetzt auch, warum Gott uns das Leben gegeben hat, was er sich dabei gedacht hat. Am treffendsten ist das wohl im Doppelgebot der Liebe zusammengefasst, das Konfirmandinnen und Konfirmanden bis heute auswendig lernen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem Verstand. Und du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen, das ist unsere Lebensbestimmung. Dazu sind Sie und ich geschaffen, für die Gemeinschaft mit Gott, für ein Leben in Beziehung zu Gott und mit Gott. Gott, von ganzem Herzen aus tiefstem Verlangen, mit allem, was ich bin, zu lieben und dann auch die Menschen, mit denen ich zu tun habe, sie zu lieben in Wort und Tat. Die natürliche Folge der Gottesliebe ist die Nächstenliebe. Das ist unsere Lebensbestimmung. Mit dem Wort Gericht beschreibt die Bibel, umschreibt Jesus jetzt die Beurteilung unseres Lebens nach diesem Kriterium. Wir werden dem dreieinigen Gott Rechenschaft geben müssen, wie wir mit unserem Leben umgegangen sind. Gott wird mit uns jeden einzelnen unserer Tage auf dieses Ziel hin anschauen. Und dann wird er uns fragen, was wir gemacht haben aus unseren Möglichkeiten, die er uns gegeben hat. Was wir gemacht haben aus unserem Leben. Wenn er richtet, dann deckt er auf, wo wir unsere Hoffnung und unser Vertrauen auf ihn gesetzt haben und wo wir uns auf anderes verlassen haben. Dann wird offensichtlich, wie unser Leben wirklich war. Er wird jedes freundliche, jedes liebevolle Wort ebenso entdecken wie jede Form von Selbstbezogenheit und Herzenskälte. Recht und Unrecht wird er beim Namen nennen. Dabei wird es gerecht zugehen. Wenn Gott richtet, dann richtet er gerecht. Er fordert nichts, was wir nicht tun könnten, was wir nicht wüssten oder kennten. Gott wird berücksichtigen, was wir zu tragen haben, wie wir aufgewachsen sind, was Einfluss auf uns genommen hat. Er wird beachten, was er an Möglichkeiten in unser Leben hineingelegt hat. Gott ist der gerechte Richter. So war das schon damals in der Wüste. Ob wir diese Frage verdrängen oder ausblenden, ändert nichts daran. Seinem Gericht kann ich mich nicht entziehen. Ein zweiter Gedanke, ein zweites. Dieses Gericht, bei diesem Gericht geht es nicht allein um ein Ereignis der Zukunft. Gottes Gericht vollzieht sich schon hier und heute. Gottes Gericht, es vollzieht sich schon hier und heute. Wer an den Sohn Gottes glaubt, sagt Jesus, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Die einen, die werden nicht gerichtet, sagt Jesus, die glauben. Aber nicht, wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Wie passt das zusammen zu dem, was wir vorhin im Glaubensbekenntnis miteinander bekannt haben und dass die Bibel an vielen Stellen bezeugt, dass Jesus kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten? Vielleicht hilft an dieser Stelle ein Vergleich weiter. Anfang dieser Woche, Sie haben es sicher mitbekommen, da hat ein Prozess in Australien Schlagzeilen gemacht. Am Montag, da wurde der australische Kardinal Pell zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Kardinal Pell, die ehemalige Nummer 3 des Vatikan, muss ins Gefängnis. Am Montag, da wurde dieses Urteil öffentlich verkündigt und auch live im australischen Fernsehen übertragen. Darüber kann man jetzt sehr unterschiedlicher Meinung sein. Aber ungewöhnlich war an diesem Prozess die Gerichtsverhandlung, die fand gar nicht Anfang dieser Woche statt und auch nicht in den letzten Wochen. Die Gerichtsverhandlung, die war schon im Dezember. Nur das Urteil wurde damals im Dezember noch nicht veröffentlicht, noch nicht öffentlich verkündigt, sondern erst diesen Montag. So ähnlich ist das auch mit dem Gericht Gottes, die Gerichtsverhandlung Gottes, die am Ende der Zeiten die Gerechten definitiv von den Ungerechten scheiden wird. Diese Gerichtsverhandlung, sagt Jesus, die läuft schon. Sie läuft seit den Tagen, an denen ich auf dieser Erde war. Seit Gott Mensch wurde, vollzieht sich das Gericht. Es ereignet sich darin, dass die einen an Jesus glauben und die anderen nicht glauben. An Jesus, da scheiden sich die Geretteten von den Verurteilten. Nur dass das Gericht noch nicht öffentlich ist, das Urteil noch nicht veröffentlicht ist, die öffentliche Verkündigung gerettet und verurteilt noch aussteht. Doch wie das Urteil ausfallen wird, erkennen alle die, die auf Jesus hören. Wer nicht glaubt, der ist bereits dem Gericht verfallen und verurteilt. Er hat keinen Anteil am ewigen Leben. Er geht verloren, wie es Jesus sagt. Wer jedoch an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Der wird nicht gerichtet oder anders übersetzt. Der wird nicht verurteilt, weder jetzt noch im letzten Gericht. Am Tag, an dem er vor Gottes Gericht stehen wird, empfängt er aus der Hand des Richters den Freispruch, der dann auch öffentlich ist, das ewige Leben. Aber ein entscheidender Unterschied besteht jetzt im Vergleich zu diesem Gerichtsverfahren, das diese Woche öffentlich wurde. Dieses Urteil über den Kardinal wurde schon im Dezember gefällt. Da ließ sich seitdem nichts mehr ändern. Im Leben von uns Menschen, da ist das anders. So sehr gilt, wer nicht glaubt, der ist bereits gerichtet. So sehr gilt eben auch, noch ist Gnadenzeit. Noch steht die Einladung, an Jesus zu glauben. noch ist der Freispruch möglich. In diesem Gericht geht es dann aber auch, und das ist das Dritte, geht es auch um das, was wir getan haben. Es geht auch um unsere guten Werke. Darauf bezieht sich Jesus im letzten Vers. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Jesus macht hier deutlich, auch wir, die wir glauben, werden zusammen mit dem, was wir getan haben, in das Licht der Wahrheit Gottes gestellt. Dann wird sichtbar, was wir aus unserem Leben mit Gottes Hilfe gemacht haben. Dann geht es um die Früchte, die der Heilige Geist in unserem Leben wachsen ließ. Auch der Apostel Paulus greift das immer wieder auf, wenn er schreibt, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Gottes, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder seinen Lohn erhalten für das, was er während seines irdischen Lebens getan hat, ob es nun gut war oder böse. Noch deutlicher bringt das Paulus in 1. Korinther 3 zum Ausdruck. Da schreibt er, der Tag des Gerichts wird das Werk eines jeden ans Gericht bringen. Dann wird sichtbar, von welcher Art das Werk eines jeden ist. Wenn das, was jemand getan hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerettet wird. Paulus spricht hier vom Lohn für unsere guten Werke im Gericht. Da schaut Gott auch auf die Art und Weise, wie wir gelebt haben. So sehr wir allein durch die Gnade Jesu gerettet werden, so sehr allein der Glaube an Jesus Christus zum Freispruch im Gericht führt und wir nichts, aber auch gar nichts in die Waagschale werfen können, so gewiss ist, dass Gott uns einmal danach fragen wird, was wir aus unserem Leben in seiner Nachfolge gemacht haben, ob wir uns mit hineinnehmen lassen in den Auftrag, den er uns gegeben hat. Unser Herr wird uns einmal fragen, inwieweit wir die Gaben, die er uns anvertraut hat, eingesetzt haben. Dafür werden wir Lohn empfangen, der in Ewigkeit bleibt. Während unser Versagen und unsere Versäumnisse um Jesu Willen der Vergangenheit angehören, vergeben und vergessen sein werden, werden uns unsere guten Werke in die Ewigkeit Gottes begleiten. Es wäre darum ein Missverständnis zu meinen, es käme nicht darauf an, wie wir leben und was wir tun, was wir zur Ehre Gottes getan haben, das hat Bestand. Aber es wäre auch ein Missverständnis, wenn uns das jetzt unter Druck setzen würde. Diese guten Werke, wir können sie nicht produzieren. Wir können sie nicht aus uns selber freisetzen. Nein, Gottes Wort macht uns hier nüchtern und wachsam, unser Leben nicht zu verschlafen. Auch hier gilt, Gott richtet gerecht. Er sucht, was er selber ermöglicht hat. Er sucht, was er selber gegeben hat. Er sucht Früchte entsprechend den Gaben und Möglichkeiten, die sein Geist in uns wirkt. Und ein Viertes ist jetzt noch wichtig, wenn wir von Gottes Gericht sprechen. In Gottes Gericht geht es immer auch um die Gerechtigkeit. Da geht es um Gerechtigkeit. Gottes Gericht, es hat ein klares Ziel. Gottes Herrschaft soll endgültig durchgesetzt werden. Der Böse und der Tod soll vernichtet werden. Die Gläubigen und alle Schöpfung soll aufleben. Wenn Gott richtet, dann richtet er seine Gerechtigkeit auf. Dann hat alles, was gegen Gott rebelliert und uns Menschen von Gott weglockt, keinen Platz mehr. Dann ist das beseitigt. Gottes Gericht, das ist darum auch Hoffnung. Mit dem Gericht ist biblisch eine große Hoffnung verbunden. Niemand ist vergessen. Keine Ungerechtigkeit die nicht in das Licht Gottes gestellt wird. Kein Leid und keine Krankheit, die nicht beseitigt werden würde. Nicht die Mächtigen und Starken haben das letzte Wort, sondern Jesus Christus, er, unser Herr, hat das letzte Wort und schafft mit seinem Wort Gerechtigkeit. Vielleicht wird das noch einmal in einem Sprachgebrauch deutlich. Im Schwäbischen, da gibt es das Wort herrichten. Kennen Sie dieses Wort? Herrichten? Wenn nicht, dann gibt es jetzt zum Schluss der Predigt noch einen kurzen Nachhilfekurs im Schwäbischen. Im Schwäbischen, da sagt man, ich richte den Tisch her und meint, ich decke den Tisch. Wenn ich den Tisch herrichte und decke, dann lege ich alles an seinen Platz, dorthin, wo es hingehört, an die richtige Stelle. So macht das Gott auch, wenn er richtet. Er richtet alles so her, so hin, wie es gehört. Dann wird alles gut und alles gerecht sein. Dann herrscht Gerechtigkeit und Frieden und Heil. Shalom, wie es die Bibel nennt. Erinnern Sie sich noch an den Mann mit der Schlange und seinem Therapeuten? Sie müssen den Gedanken des Gerichtes nicht verdrängen. Ich muss ihn nicht verdrängen. Das hilft nichts. Das bringt mir auch nichts. Nein, dass Gott richtet, das ist eine gewisse Wirklichkeit. Doch wer Jesus kennt, der kennt den Richter. Und der Richter kennt ihn. Und wer Jesus Christus vertraut, der darf darauf setzen, dass Jesus Christus bei der Urteilsverkündigung dann öffentlich sagen wird, was er schon hier und heute uns durch sein Wort sagt. Wer an mich glaubt, der wird nicht gerichtet, der wird nicht verurteilt, sondern ist vom Leben, vom Tode zum Leben durchgedrungen. Denn dazu bin ich gekommen, mein Leben zu geben. Mit diesen Worten können wir angesichts des Gerichtes Gottes getrost, aber auch nüchtern und wachsam leben und sterben. Gott sei Dank. Amen.